Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mit Ruth Berghaus ins Gespräch zu kommen, glich einer Prüfung. Interviews gab sie selten, ihre Gesprächspartner las sie sich sorgfältig aus und wer etwas abdrucken wollte, musste es ihr zum Absegnen vorlegen. Das Medium Radio war im Vorteil, hier galt und gilt, gesagt ist gesagt und wird auch gesendet. Ruth Berghaus war medienscheu und sie verhielt sich gegenüber Veröffentlichungen so, wie es sie das Leben in den zwei deutschen Diktaturen, im nationalsozialistischen Deutschland und in der ehemaligen DDR, gelehrt hatte, nämlich vorsichtig, misstrauisch zu sein. Und das mit gutem Grund. Die Staatssicherheit der DDR hatte 18 IM, inoffizielle Mitarbeiter, auf sie angesetzt, so die Akten, und sie selbst führte offizielle Gespräche mit der dritten Macht im Land. Doch wenn Ruth Berghaus dann sprach, dann war sie hundertprozentig da. Und wenn ihr die Fragen gefielen, dann wandelte sich ihr Ausdruck. Ihre Strenge wich ihrem Feuer. Statt in Andeutungen zu sprechen, wurde sie konkret. Und wer sie von der Dringlichkeit einer Frage überzeugen konnte, wurde belohnt. Auch mit Humor, über den sie verfügte, entgegen ihrem Ruf als Meisterin der Kontrolle. Zum Beispiel hier, als sie in einem Gespräch vor Publikum gefragt wird, wie sie sich fühlt, wenn sie nach der Premiere auf die Bühne muss und ausgepfiffen wird.
Beschissen.
Und wie kommt man aus so einem Wellental heraus?
Durch Arbeit.
Arbeit ist ein Wort, das Ruth Berghaus oft verwendet. Sie spricht von der Theaterarbeit, die bei ihr von Bertolt Brecht und ihrer Praxis am Berliner Ensemble geprägt ist. Sie spricht von der Knochenarbeit mit Sängerinnen und Sängern, die immer leiden wollen statt spielen. Sie spricht von der Arbeit am Gedanken, den sie, die sich in die Tradition des Marxismus stellt und als Materialist bezeichnet, als Material betrachtet und wofür sie auf der Bühne Bilder finden muss. Inszenieren heißt bei Ruth Berghaus also, das Material des Gedankens in Bilder verwandeln. Zum Beispiel hier, als sie 1993 Freischütz von Karl Maria von Weber am Opernhaus Zürich inszeniert und für eines der beliebtesten Stücke des Repertoires neue Bilder finden muss. Freischütz ist die populärste deutsche Oper der Romantik. Freischütz war ein Lieblingsstück der Nationalsozialisten und Freischütz hat eine besonders belastete Aufführungstradition. Der Naturalismus, nämlich der Bühne, verschränkt sich oft mit Nationalismus, die Naivität mit Folklore. Diese Ausgangssituation ist wie geschaffen für Ruth Berghaus. Sie ist bekannt und gefürchtet, aus bekannten Opern unbekannte Opern zu machen. In ihrem Zürcher Freischütz gibt es keinen Wald und keine Bierseligkeit, kein Dirndl und kein Schunkeln. Hingegen gibt es Gewehre noch und noch und es gibt glatte Schrägen und Schluchten. Dazwischen duckt sich dunkel gekleidetes Personal, allen voran Max und Kaspar, die beiden Außenseiter im Dorf. Anders die Lichtgestalt Agathe. Sie sitzt und steht in ihrer imaginären Kammer auf einem Stuhl und wartet auf Max, ihren zukünftigen. Wie kommt es zu solchen Bildern? Ruth Berghaus liest zuallererst die Partitur, bevor sie anfängt, Bilder zu erfinden. Das Erfinden entwickelt sich dann in den Proben, wie sie betont, und ist nicht im Voraus in der Konzeption festgelegt.
Ich würde sagen, da ist die Partitur und die Partitur breitet sich aus auf die Bühne. Die breitet sich aus in andere Kunstebenen, in Bühnenbild, in Kostüme, in Sänger, in Licht, ganz große Rolle spielt, in Farbe. Und diese einzelnen Künste wähle ich so, dass immer diejenige, die das am besten erzählen kann, was da in der Partitur oder in den Texten steht, bedient wird. Also der Sänger kann ja nicht alles erzählen. Nun liest ja auch jeder die Stücke anders. Es ist ja die Frage, wie man so ein Stück liest und was man für sich, anders geht's ja nicht, ich bin ja beteiligt, für sich für eine Lesart in dem Stück findet. Und da ist mir eben wieder diese Schichtung angenehm in der Partitur, dass ich viele Lesarten finde. Ich finde ja auch eine Lesart aus einer Cellofigur. Also ich muss sie ja nicht unbedingt aus der Gesangsfigur finden. Also so häuft sich das und häuft sich das. Und es ist ja vorgegeben sehr reich. Warum soll ich damit sparen? Sparen müssen wir mit Geld. Aber doch nicht mit der Fantasie, die aus den Texten kommt.
Applaus nach der Ouvertüre des Freischütz von Karl Maria von Weber in der Live-Aufnahme auf DVD aus dem Opernhaus Zürich. Nikolaus Anoncourt dirigiert das Orchester des Opernhauses Zürich. Regie führt Ruth Berghaus. Ruth Berghaus hat Webers Freischütz auf ein Libretto von Friedrich Kind zweimal inszeniert und zweimal riskiert, mit der Aufführungstradition des populären Stücks zu brechen. 1970 an der Deutschen Staatsoper Berlin-Ost und 1993 am Opernhaus Zürich. Zwischen den beiden Inszenierungen liegen 23 Jahre deutsch-deutsche Geschichte, liegen 23 Jahre Inszenierungserfahrung. Gleich geblieben ist das Interesse.
An diesem Stoff interessiert mich natürlich zuallererst das Genie Weber und die inhaltlichen Konflikte, die er aus seiner Zeit heraus komponiert. Kind hat ihm ein Buch geschrieben. Es gibt einen ausführlichen Briefwechsel, woraus hervorgeht, dass es nicht einfach war, dieses Thema für die Bühne zu gestalten. Sie wussten, die Zensur ist sehr streng und wollten aufgeführt werden. Und so haben sie lange gesucht, um für diesen Stoff, der ja aus einer alten Erzählung hervorgegangen ist, eine Lösung zu suchen, sodass sie bei der Zensur durchkamen. Das war ist die Lösung mit dem Probejahr und der Beendigung des Probeschusses.
Zweimal also hat Ruth Berghaus die populärste deutsche Oper der Romantik inszeniert. Das bedeutete bei ihr, szenisch denkt sie noch radikaler, während ihre politische Desillusionierung wächst. 1970 hofft man in der DDR auf Öffnung und mit Erich Honecker, dem neuen Mann an der Spitze, gibt es eine kurze Zeit des Tauwetters. In dieser Zeit ist Ruth Berghaus Intendantin des Berliner Ensemble und bricht mit den Traditionen des Brecht-Theaters. 1993 dann, nach dem Mauerfall, ist die Zeit der sogenannten Wende. Die DDR wird abgewickelt, mit ihr auch Ruth Berghaus, die nach dem Mauerfall ihre Stelle an der Deutschen Staatsoper Berlin verloren hat. Die Wende kann man durchaus auch als das Wiederherstellen einer alten Ordnung betrachten, als Restauration also, als historischen Vorgang, wie er in der Restauration nach der Französischen Revolution stattgefunden hat. Und genau dort, in der hohen Zeit der Restauration unter Metternich, ist Freischütz entstanden. Und Freischütz musste, wie gesagt, die Zensur passieren. 1821 wurde nach der Uraufführung die Figur des Eremiten gestrichen, der Eremit, der zwischen oben und unten vermittelt. Der Eremit nämlich bringt den Grafen dazu, einen Kompromiss einzugehen und Max, der daneben schießt, ein Probejahr zu gewähren. Das zeugt von Schwäche feudaler Autorität. Ruth Berghaus?
Ich glaube, das ganze Stück ist Inhalt dieser Prozesse. Das heißt, es beschreibt diese Prozesse nicht, aber es geht auf anderer Ebene, auf anderer Höhe, auf diese Situation ein. Und die Uraufführung war ja sehr erfolgreich und hat direkt getroffen. Das heißt, die Leute haben mehr geahnt und gewusst über ihre eigene Situation, die sie eben beschrieben haben, als viele angenommen haben und die Wirkung war ganz direkt. Wenn Sie bedenken, dass dann in Wien, als das Stück nach Wien ging, der Eremit gestrichen werden musste, der ja den Kompromissvorschlag bringt, dann weiß man natürlich, wie nah die beiden Autoren ihrer Zeit waren und wie mutig sie sich auch der Sache gestellt haben.
Ruth Berghaus sagt, Freischütz ist ein Stück über die Prozesse der Restauration, über das Wiederherstellen der alten Ordnung unter Metternich. Vordergründig wird zwar eine Jägergeschichte aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg erzählt, und die geht so. Agathe, die Tochter des gräflichen Erbfürsten Kuno, und ihr Erbe kann nur bekommen, wer den Probeschuss schafft. Max versagt, Kaspar, der Kriegsheimkehrer, verführt Max dazu, treffsichere Freikugeln zu gießen. Ein Eremit greift in die Geschichte ein und er kann den Grafen, wie gehört, vom Kompromiss überzeugen, Max ein Probejahr zu gewähren. Diese Jägergeschichte hat mit Blick auf die Entstehungszeit der Oper eine ganz andere Bedeutung, sagt Ruth Berghaus. Der Grundkonflikt des Stücks ist die Abschaffung des Probeschusses und würde ein Ende feudaler Verhältnisse bedeuten.
Das hat natürlich Hintergründe. Es ist nicht nur das Ritual, was abgeschafft wird, sondern zur Zeit, da Kind das Stück schrieb, gab es in Preußen noch leibeigene Bauern. Und es war die Bewegung natürlich überall in Europa im Gang, die Leibeigenschaft abzuschaffen. Und Kind hat versucht, diese Bauerngeschichte in eine Jägergeschichte umzuwandeln, sodass niemals direkt diese Leibeigenschaft ausgesprochen wird. Sie wird in einer indirekten Form ausgesprochen über die Erbförsterei. Und im Grunde genommen ging es da um Erbland und um Land für die Bauern. Das wussten die Leute damals, das haben viele heute vergessen oder ihr Geschichtswissen ist nicht so weit oder man verdrängt es auch. Und somit haben die natürlich genau die Situation getroffen, um was es sich damals handelte, nicht? Dass der Bauer frei sein wollte und dass er abhängig war durch sein Land, was er nicht hatte, und durch die Leibeigenschaft. Und dieses Bauernlegen, so wie es ja heißt im Fachausdruck, ist im Freischütz mit beschrieben. Das ist eigentlich die ökonomische Grundlage dieser Geschichte, worum es eigentlich geht. Nur hat die Romantik ja immer versucht, in Bildern zu sprechen, die mehrdeutig sind. Und oftmals versucht das 20. Jahrhundert im 19. Jahrhundert nur ein Inaktivität in politischer Hinsicht zu sehen. Das stimmt aber nicht. Sondern die Möglichkeiten waren nicht, waren keine anderen. Und dieses nicht sich ausdrücken können, wie man es direkt sagen will, führte natürlich zu einer Flucht in andere Sphären, in eine andere Sprache, zum Teil auch Verlagerungen in andere Länder oder in andere Zeiten und hier eben einfach in andere Berufe.
Freischütz erzählt eigentlich über die leibeigenen Bauern Preußens unter Metternich. Ihnen wurde nämlich mit dem Regulierungsedikt von 1811 das nicht erbliche Besitzrecht zugestanden. Ein Recht, das schon 5 Jahre später wieder nichtig wurde. Das hieß, ein adeliger Grundbesitzer konnte wie eh und je seine Landanteile vergrößern und der Bauer verlor den ihm zugestandenen eigenen Grund und Boden. Was Ruth Berghaus in diesem Gespräch von 1993 nicht ausspricht, ist die Parallele zu den Vorgängen in der jungen DDR. In den 1950er Jahren wurden ja ebenfalls Bauern enteignet, als es darum ging, den Sozialismus auf dem Land durchzusetzen und die Kollektivierung der Landwirtschaft voranzutreiben. Berghaus jedoch legt wie stets Wert auf die historische Spannung zwischen der Entstehungszeit des Stücks und der im Stück erzählten Geschichte. Ein Zugang, der für die Theaterarbeit im Sozialismus typisch ist und indirekt auf die Gegenwart im Sozialismus verweist.
Die Zeit legt Kind nach dem Dreißigjährigen Krieg fest. Komponiert ist es in der Mitte des 19. Jahrhunderts und diese Spanne ist ein eine Eigenheit der Romantik oder der romantischen Künstler, ihre Probleme, die sie gern entäußern möchten, nicht direkt zu sagen, sondern in ein Verhältnis zu setzen zur Vergangenheit, zu gewesenen Zeiten, die Parallelitäten aufweisen mit ihrer eigenen Zeit, die ihnen aber verbieten, die eigene Zeit direkt zu sagen. So sprechen die Romantiker sehr oft in Metaphern, und diese Metaphern versuchen wir zu entschlüsseln, um die gesamte Problematik unserem Zuschauer zugänglich zu machen.
Zwei Schlüsselworte sind gefallen: die Metapher und das Zugänglichmachen dieser Metapher. Ruth Berghaus spricht von den Metaphern im Stück, für die sie auf der Bühne Bilder finden muss. Diese Bilder gleichen ebenfalls oft Metaphern, die dem Stück gemäß sind und die Berghaus Anspruch an Theater genügen müssen. Theater, sagt sie, ist nicht die Wirklichkeit, sondern eine Kunstform. Und der Hybrid Oper ist noch sehr viel reicher an Metaphern als das Schauspiel. Ein Beispiel: das Terzett mit Chor am Anfang des Freischütz. Max, der Wahrsager, zweifelt zu Recht an sich. Da kann der Chor lange von Hoffnung sprechen. Max und der Chor sprechen bzw. singen aneinander vorbei, und die unverbundene musikalische Form, die Addition, macht das deutlich. Dazu Ruth Berghaus.
Wenn der Chor am Anfang wenn Max verzweifelt in dem Terzett mit Chor und der Chor singt »O lass Hoffnung dich bewegen«, so ist das natürlich kein Rat. So ist das keine praktische Hilfe in der Situation, in der sich Max befindet. So ist das ein Verschieben des Problems auf eine Ebene, wo der Junge nichts mit anfangen kann. Das ist der Inhalt, nicht? Das ist der Inhalt, dass der Max im Stich gelassen wird. Dass jeder etwas anderes sagt, dass jeder seinen eigenen Interessen nachgeht. Und dass dadurch Max nicht geholfen werden kann. Also diese Addition, die Sie benennen, ist Inhalt. Die Form ist Inhalt. Und das ist genial.
Ein Ausschnitt aus dem Terzett des ersten Akts des Freischütz von Karl Maria von Weber in der Live-Aufnahme auf DVD mit Peter Seifert als Max, Chor und Orchester des Opernhauses Zürich, Dirigent Nikolaus Anoncourt. Berghaus war die Pionierin unter den Regisseuren des sogenannten Regietheaters, zu denen auch Wieland Wagner zählt. Mit Wieland Wagner, dem Erneuerer in Bayreuth seit 1951, mit ihm verbindet sie mehr, als bis heute erforscht ist. Wieland Wagner brach ebenfalls mit den Konventionen der Opernregie, und er versuchte ebenfalls, die Sängerinnen und Sänger von der eingeschliffenen Operngestik wegzubringen. Und er hatte eine Frau zur Seite, Gertrud Reisinger, die wie Berghaus Choreografin war. Als Wieland Wagner 1966 überraschend starb, musste jemand seine angefangene Produktion an der Deutschen Staatsoper Berlin-Ost übernehmen. Es war Ruth Berghaus, die mit Elektra von Richard Strauss erstmals einen Opernklassiker inszenieren konnte und die erstmals für einen Skandal sorgte. Warum? Sie war die erste Regisseurin, die die Methoden des epischen Theaters in der Oper angewendet hat. Sie war die erste Regisseurin, die aus dem Tanz kam und die Körper sprechen ließ. Und sie war eine Frau. Sie brachte also Fremdes auf das Terrain der Oper und Fremdes macht bekanntlich Angst. Die Szene erzählt bei Berghaus etwas anderes als die Musik, das Licht etwas anderes als die Kostüme, der Körper des Sängers etwas anderes als das, was er gerade singt. Diese getrennten Elemente stießen und stoßen auf Ablehnung und sie gehen auf eine Methode Brechts zurück und diese wiederum auf den russischen Theaterpionier Vsevolod Meyerhold.
Die Trennung der Elemente ist aber eine tiefgreifende Sache und geht viel weiter. Das heißt natürlich, der Sänger muss zum Beispiel nicht die musikalische Phrase laufen, die das Orchester spielt. Sie kann da anfangen und kann da aufhören, aber bitte doch nicht im Takt. Denn in dem Augenblick, wo das passiert, und es passiert sehr oft auf dem Theater, zerhacken Sie mit Ihrem Körper. Wir kommen ja an die Musik nicht ran. Verstehen Sie, wir mit unseren Körpern, wir kommen ja an diese abstrakteste der Künste und an diese empfindsame Kunstmusik kommen wir ja nicht an mit unserer Materialität, die wir da auf die Bühne bringen, mit dem Bühnenbild und mit den Menschen, die da sind. Und da müssen wir Acht geben, also ich gebe Acht darauf, dass da Räume sind und Räume bleiben und Wege entstehen oder Situationen, in der Figuren zueinander stehen, wo der Zuhörer die Möglichkeit hat, wirklich auch zuzuhören. Also nicht nochmal den Takt immer mitmachen und dann möglichst so, als würde ich reden. Nein, die Oper hat eine andere Form, die hat eine ganz große Form. Und in diesen großen Formen müssen auch die Sänger sich verhalten. Und ich meine, dass der Klang, also das, was entsteht durch das Orchester im Zusammenspiel mit dem Sänger, in bestimmten Situationen absolut hörbar werden muss für den Zuhörer und Zuschauer. Auch wenn er lieber zuschaut. Aber wir dürfen diese Musik nicht nochmal mitmachen. Wir dürfen sie nicht wir zertreten sie dann, nicht? Wir zerschlagen sie dann. Die Musik muss frei klingen können. Nicht? Sie darf nicht dauernd an Ecken und Kanten stoßen und an Schuhsohlen.
In der Inszenierung des Zürcher Freischütz sieht man darum Szenen, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen. Der Jägerbursche Kaspar zum Beispiel, der Kriegsheimkehrer. Kaspar duckt sich, hat Angst, verkriecht sich regelrecht in den Schrägen und Schluchten des Bühnenbilds. Da nützt auch das Gewehr nichts, das er griffbereit hat. Kaspars Körper erzählt von den Verhältnissen, die die Vorlage verschweigt. Kaspar ist bereits ein Außenseiter im Dorf, während Max zum Außenseiter wird. Seit Kaspar, der Scharfschütze, vom Krieg zurück ist, will man nämlich nichts mehr von ihm wissen. Er ist zwar der ältere Jägerbursche, der Eidam, wie es an einer Stelle im Dialog heißt, und eigentlich würde ihm und nicht Max Agathe zustehen.
Die haben alle ein schlechtes Gewissen, die haben alle eine Leiche im Keller. Und da wird gemauschelt und der Kuno will den Max haben und der Max ist gar nicht geeignet dafür, aber er will den Max haben, damit er den Kaspar nicht nehmen muss. Nicht? Und der Fürst sagt das, du hast ja noch einen Älteren und damals galt das ältere Recht. Du hast ja noch einen Älteren, der dann anstelle von Max die Agathe kriegen kann. Und da sagen alle um Gottes Himmels Willen. Und die Agathe war vorher schon beim Eremiten, wie Sie selbst gesagt haben. Da gibt es ein Vorspiel, das nicht mehr komponiert worden ist. Und in diesem Vorspiel hat sie ihm ihre Geschichte sicher erzählt. Das weiß man nicht, das kommt im Stück nicht vor. Das darf man auch nicht unterstellen, dass es so ist. Aber man erfährt natürlich aus den Skizzen sehr viel, die die Autoren gemacht haben. Und dann wird es am Schluss des Stückes wird es regelrecht benannt. Und im Dialog wird es einmal gesagt zwischen Max und Kaspar im ersten Akt, dass er sagt, dass dieses Wachspüppchen mir eigentlich zustehen würde. Es ist natürlich auch dann noch eine Dreiergeschichte, nicht? Nur die wird ja gar nicht mehr wahrgenommen. Die wird ja schon verdrängt von dem Zuschauer, weil der Zuschauer will ja immer den glückhaften Ausgang.
Ruth Berghaus ist als Bilderstürmerin in die Inszenierungsgeschichte des 20. Jahrhunderts eingegangen. Und ihr wurde und wird vorgeworfen, gegen die Musik zu inszenieren. Nein, sagt sie zum Schluss dieser Ausgabe von Reflexe. Berghaus reduziert Bilder auf Zeichen, sie lässt die Körper statt die Requisiten sprechen. Damit öffnet sie einen Raum, der die Musik noch vergrößert.
Bilder als Zeichen finde ich sehr gut. Wir können auch nichts anderes machen als Zeichen setzen. Weil wir sonst den Zuschauer zwingen, in eine Richtung zu denken oder zu sehen, die durch die Musik wieder aufgehoben wird. Ich will Ihnen das genau erklären. Wenn ich eine naturalistische Szenerie hätte, sagen wir richtig so ein Wohnzimmer mit Bildern, mit Tapete, mit Gardine, mit allem, was so drum und dran ist, und darin wird gesungen. Und da hinein kommt jetzt, in diesen naturalistischen Raum, kommt eine ganz andere Kunstform, nämlich die Musik. Dann weiß ich nicht, ob der Zuschauer nicht verführt wird, immer wieder diesen Raum zu sehen, wenn er diese Musik hört. Und da wird er eingegrenzt, nicht? Da wird er eingeengt. Da wird er auf ein Bild geführt, was also überhaupt nichts mit der Größe und mit der Aussage und Ausdruckskraft dieser Musik zu tun hat. Wir zitieren natürlich im Holländer Schiff. Aber das Zitat oder das Zeichen bleibt ein Zeichen. Es bleibt ein Raum für den Zuschauer, mit seiner Fantasie dazwischen zu kommen, sich da ein großes Schiff vorzustellen, ein, was weiß ich für ein Schiff, ein Segelschiff, kein Segelschiff, ein Motorschiff, kein Motorschiff. Es bleibt ein Raum für die eigenen Gedanken. Und das finde ich ganz wichtig.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.